Herr Brinker, Sie haben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Heidelberg und Mannheim einen auf KI basierten Chatbot entwickelt und jetzt auch erfolgreich getestet, und zwar Urobot, angelehnt natürlich an die Urologie. Und diese KI, die hat ziemlich gut bei der Facharztprüfung abgeschnitten. Müssen sich denn jetzt alle anderen Spezialisten Sorgen machen?
Also das denke ich auf keinen Fall, weil es ja mehr Bedarf als informationsbasierten Antworten zu geben. Oder um es mal vereinfacht zu sagen, Medizin ist ja nicht nur Informationen weitergeben. Das ist etwas, was Sprachmodelle sehr gut können heute. Sie können sehr, sehr gut Informationen auswerten und präzise wiedergeben für jemanden, der eine Frage hat. Und das haben wir mit Urobot letztlich gezeigt. Sie können es präziser als die Spezialisten auf dem Gebiet. Also die Fragen der Facharztprüfung sind ja letztlich ein Qualitätsstempel für den Facharzt. Also man darf Facharzt sein, wenn man diese Prüfung besteht. Und insofern schon eine ganz gute Benchmark, um Genauigkeit bei der Beantwortung von klinischen Fragen zu messen.
Die KI übertrifft ja die Genauigkeit erfahrener Urologen. Sie haben es ja auch beschrieben.
Ja,
wir kennen das aus einem ganz anderen Feld. Beim Schach beispielsweise, da haben die besten Spieler der Welt eigentlich keine Chance mehr. Ist es denn in der Medizin, wenn wir jetzt darüber sprechen, überhaupt erstrebenswert, dass wir quasi den Rang abgelaufen bekommen?
Naja, also der Deutsche Ethikrat würde sagen, nein, weil letztlich ein Computer nie einen Körper haben wird, nie Gefühle haben wird, nie selber Verantwortung übernehmen kann. Und vor dem Hintergrund menschliche Entscheidungen, insbesondere bei einem sensiblen Thema wie der Gesundheit, nicht alleine treffen sollte. Die Vision, auch die Vision, die wir am Deutschen Krebsforschungszentrum haben, ist Blended Intelligence, also dass die KI quasi dem Arzt hilft, noch besser zu sein und vor allem Versorgung verfügbarer zu machen. Mhm. Also wenn Sie jetzt kurz mal einmal an den demografischen Wandel denken und gucken, wie es denn heute schon den etwa 90% der Patienten in Deutschland geht, also den Kassenpatienten, wenn die einen Facharzttermin haben wollen. Die haben es ja unglaublich schwer, einen Termin zu bekommen, heute schon. Und wenn Sie das 10 Jahre weiterdenken, dem stark zunehmenden Fachärztemangel, aber gleichzeitig dem drastisch zunehmenden Patientenaufkommen, können Sie sich ausrechnen, dass wir dringend Technologien brauchen, um eine hochqualitative Versorgung für alle sicherzustellen. Wenn ich auf einen Früherkennungstermin 9 Monate warten muss als Kassenpatient, dann kann man ja fast schon nicht mehr von Früherkennung sprechen. Dann ist das ja eher Späterkennung.
Blended Intelligence. Ich kenne das vom T. Blended, also gemischt. Unterstützung. Unterstützung gemischt, KI, menschlich. Das wäre jetzt quasi der Ansatz, den Sie da verfolgen, dass man positiv einfach schaut. Unterstützend. Sie haben gesagt, die Wartezimmer sind voll. Ich nehme da mal Bezug auf den Nobelpreisträger in dieser Woche, Geoffrey Hinton. Der hat genau diese Parallele gezogen und hat gesagt, die Fachärzte bzw. die Hausärzte, die werden verschwinden in den kommenden Jahren. Wir werden das relativ schnell erleben, weil eben die KI an dieser Stelle schon unterstützen kann und wir können dann diese Stärken nutzen. Er ist natürlich der größte Mahner im Augenblick gleichzeitig.
Ja.
Trotzdem hat er den Punkt ja auch, den Sie nennen. Also quasi unterstützen und die menschliche Medizin an anderer Stelle dann einsetzen.
Genau, also dass Fachärzte komplett oder auch Hausärzte komplett verschwinden in den nächsten Jahren, sehe ich überhaupt nicht kommen. Ich glaube, gerade wenn es beispielsweise um Schmerzmittel, Herausgabe von Schmerzmitteln, Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, solche Sachen geht, da ist auch einfach eine Menschenkenntnis erforderlich. Da sind auch einfach menschliche Faktoren ganz relevant, um einzuschätzen, ob ein Patient das ja nun wirklich braucht. Da jetzt ein Chatbot einzusetzen, halte ich für sehr schwierig, aber klar, wird das sehr, sehr viel Versorgungslast abnehmen. Davon bin ich auch ganz fest überzeugt. Da würde ich ihm zustimmen.
Nehmen Sie uns vielleicht einmal mit dem Urobot jetzt. Der ist ja noch nicht im Alltag im Einsatz. Sie testen das? Sie testen die KI? Wir testen ja als Privatnutzer, wenn man so will, auch mit ChatGPT oder anderen Programmen. OpenAI ist aber tatsächlich auch die Grundlage für diesen Bot.
Richtig. Und schon ChatGPT hat 10% Punkte mehr Genauigkeit bei der Facharztprüfung gehabt als der Facharzt in der Facharztprüfung Urologie. Das heißt, schon ChatGPT war deutlich besser. Und unser Modell war nochmal 10% Punkte etwa besser als ChatGPT. Und das war dadurch möglich, dass wir letztlich evidenzbasierte Informationen genutzt haben, um das Modell nachzutrainieren, um im Prinzip ja dem Urobot zu ermöglichen, nicht irgendwie aus dem Internet alle möglichen Bücher und Informationen, sondern wirklich die Leitlinien für Urologie aus Europa, alle europäischen Leitlinien, die eben evidenzbasiert sind, zu nutzen. Und das hat diese unglaubliche Genauigkeit ermöglicht. Aber für mich, ehrlich gesagt, als Kliniker war neben der Genauigkeit noch viel wichtiger die Überprüfbarkeit für den Endnutzer. Dass der Endnutzer wirklich in der Lage ist, nachzuvollziehen, ob diese Antwort auch stimmt und diese nachzuprüfen. Und dadurch habe ich eine unglaubliche Transparenz als Patient, die extrem wichtig ist. Erstmal kann ich von Sprachmodellen viel umfassender aufgeklärt werden als von einem Arzt, weil der in der Regel die Zeit gar nicht hat. Also Gesundheitsaufklärung, da fehlt Ärzten die Zeit. Sprachmodelle haben unendlich Zeit zu jeder Tageszeit und können das quasi insofern augmentieren. Und es kann mir eben auch eine Zweitmeinung bescheren, die qualitätsgesichert ist. Wir haben ja heute in der Medizin das Phänomen, dass Therapien immer individueller werden. Insbesondere bei Krebs werden Therapien immer individueller, hängen teilweise an einzelnen Mutationen dran und Leitlinien auch extrem komplex. Das heißt, ein Sprachmodell kann mit seinen Stärken dieser schnellen Informationsaufbereitung natürlich da auch den Arzt sehr stark unterstützen, als der das vielleicht in seinen 5 Minuten, die er pro Kassenpatient dann vielleicht irgendwann hat, dann wirklich tun könnte. Und dadurch habe ich eine höhere Mündigkeit von Patienten. Selbst wenn der Arzt irgendwann nur noch 2 Minuten Zeit hat, was denkbar ist durch den demografischen Wandel, können sie eben umfassend aufklären und evidenzbasiert und nachvollziehbar vor allem aufklären. Und das ist eigentlich die entscheidende Technologie von Urobot, die wir hier ermöglicht haben. Und die werden nun eben auch auf Krebs insgesamt übertragen.
Das heißt, in die Zukunft spitz gedacht, wir haben eine große Chance mit dieser Technologie, das Thema Krebs fast schon zu einem Nebenthema zu machen, weil wir vielleicht so viel wissen, dass sich ja Diagnosen so schnell stellen lassen.
Da muss man vorsichtig sein, weil es braucht immer noch die Geräte für die Screening-Untersuchungen, die wir in Deutschland haben, für Früherkennung, beispielsweise von Lungenkrebs, Brustkrebs, Hautkrebs und so weiter, brauche ich immer Geräte. Beim Hautkrebs ist es das Dermatoskop, beim Brustkrebs sind es bildgebende Verfahren, die ich zusätzlich brauche, beim Prostatakrebs das MRT. Das heißt, ich brauche immer Geräte und da kann ich weiterhin einen Mangel haben. Ich habe den Mangel dann vielleicht nicht mehr bei der Intelligenz, die es auswertet, weil das ist nicht mehr eben auf die menschlichen Gehirne beschränkt, sondern das kann eben von Computern sehr, sehr gut übernommen werden. Insofern, das ist eine Riesenchance, da haben Sie völlig recht. Und ich bin der Meinung, dass wir Technologie heute mit voller Kraft wirklich nach vorne bringen müssen, entwickeln müssen, um morgen eine Gesundheitsversorgung sicherzustellen, die weiterhin für alle verfügbar ist und weiterhin auf sehr hohem Niveau Patienten hilft, Krankheiten früh zu erkennen und Krankheiten auch zu heilen.
Herr Brinker, und das tun Sie hier in der Rhein-Neckar-Region am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Warum können Sie genau hier so gut an künstlicher Intelligenz forschen, dass sie das genau eben auch hier tun?
Es ist einfach eine einzigartige Region. Ich würde sagen, insbesondere die Stadt Heidelberg, in der ich ja auch tätig bin, das Deutsche Krebsforschungszentrum und der Heidelberger Campus mit der Universität Heidelberg, den Max-Planck-Instituten, der Uniklinik Heidelberg. Das sind einfach einzigartige Institutionen, die immer noch wirklich die besten Leute anziehen. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Es reden immer alle über Fachkräftemangel. Den habe ich am Deutschen Krebsforschungszentrum eben einfach nicht. Ich immer noch, wenn ich einen Informatiker ausschreibe, über 300 Bewerbungen auf so eine Stelle und kann mir dann aus denen den Besten aussuchen. Das ist ein unglaubliches Privileg. Ich arbeite mit 20 hochqualifizierten Menschen zusammen an diesen Problemen, um die Versorgung der Zukunft sicherzustellen mit künstlicher Intelligenz. Anders als viele andere Orte in der Welt, wo ich viel Geld brauche, um es zu schaffen, die rein privat sind und dann vielleicht mit ein paar Stipendien versuchen, das so ein bisschen auszugleichen, kann es in Deutschland, kann es in Heidelberg am DKFZ wirklich, da zählt die Idee, da zählt nicht das Geld, da ist es nicht zentral, ob ich jetzt irgendwie Studiengebühren von $60,000 aufbringen kann oder 60.000 Pfund oder was auch immer, sondern da ist es zentral, dass ich hochqualifiziert bin und eine super Schulbildung habe. Und das ist auch etwas, es wird immer so viel Negatives über Deutschland gesagt. Das ist wirklich einzigartig, eine Karriere wie auch beispielsweise die meine, wäre in anderen Ländern gar nicht möglich, weil hier in Deutschland geht es noch um Qualifikation, im Schulsystem, im Bildungssystem geht es um Qualifikation, auch am DKFZ. Wenn ich da die Bewerber habe, da gucke ich mir an, was haben die geleistet, wie gut waren die in ihren Studiengängen, haben die schon Innovationsgeist gezeigt, haben die schon publiziert, was sind zentrale Themen, Ideen, die sie vorangebracht haben. Also ein Platz für Ideen, der die besten Köpfe anzieht, das sind wir hier in Rhein-Neckar in Heidelberg und das ist großartig.